Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
Schrei ich oder schrei ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich schrei aber nicht. Leg mich doch am Arsch.
Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen.
Hallo.
Euer Abführmittel für die Ohren.
Mm.
Und heute wollen wir über Verhütung sprechen, vor allem über Verhütung für den Mann. Was gibt es für Möglichkeiten? Das scheint ja schon seit Jahren im Verantwortungsbereich der Frau zu liegen, außer natürlich das Kondom. Aber wenn es abseits des Kondoms um Verhütung geht, ist es eigentlich immer Frauensache, ne?
Ja, komischerweise, ja.
Die Pille feiert jetzt ihren 61. Geburtstag.
Zeit, in Rente zu gehen.
Ja,
oder?
Und wenn man so nach einer guten Lösung für den Mann schaut, zum Beispiel die Pille für den Mann, heißt es immer so, wir arbeiten jetzt dran, es geht bald in die klinische Testphase. In 5 Jahren kommt da was richtig Gutes. Und in 5 Jahren heißt es wieder, in 5 Jahren kommt was richtig Gutes. Warum glaubst du, setzt sich das nicht durch?
Ich könnte mir vorstellen, dass es da Interessen auf höherer Ebene gibt, die Pille weiterhin an die Frau zu bringen.
Mhm. Es gibt ja so ein paar Sachen, ne? Testosteronspritzen kombiniert mit Gestagen, es gibt Vasalgel, es gibt so eine medizinische Pflanze, Trioptolit. Aber es gibt auch eine Sache, die ich wahnsinnig genial finde, und zwar das Samenleiterventil. Das ist ein Berliner Tüftler, woher soll der auch sonst kommen?
Natürlich.
Und wir haben gesagt, mit dem wollen wir mal reden, wie das Ding funktioniert. Ist ja wirklich so ein Schalter und fummelt man dann unten rum und kippt diesen Schalter.
Denn ja. Verhütung ist Männersache.
Und wir haben ihn heute bei uns zugeschaltet. Er lebt mittlerweile in der Schweiz, dem Land der Tüftler. Clemens Biemek, hallo.
Ja, hallo Max und Jakob.
Hallo.
Du Clemens, du wurdest ja ein bisschen gezwungen von deinem Team dieses Interview zu machen, haben wir gehört, dass du gar keinen Bock auf uns hattest. Woran lag es eigentlich?
Ja, das liegt einfach darin, dass ich mich ein bisschen in eure Podcasts eingehört habe und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also, aber man ist ja Geschmackssache. Es gibt ja, jeder hat ja ein freies Recht auf seine eigene Meinung und aber ich habe mich überreden lassen und jetzt bin ich ja da, also nutze die Chance, sonst lege ich wieder auf.
Ja gut, wir nutzen jetzt die Chance, Clemens. Was hat denn dir konkret nicht gefallen?
Oh, na, ist eben diese Art, diese merkwürdige Art von, ja, wie soll ich das sagen? Eben, weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Einfach so das so vor sich hin erzählen, ohne was zu sagen, das ist nicht so meine Sache.
Ist dir so ein Gefühl aufgekommen? Okay,
ja.
Dann gucken wir mal, dass wir die nächsten Minuten hier mit richtig viel Inhalt erfüllen. Du hast einen Schalter erfunden. Wie kamst du überhaupt auf die Idee?
Ja, das war eigentlich eine ganz einfache, banale Idee. Ich habe eine Fernsehsendung geschaut, die hieß Kiviv. Das war ja im RBB damals, lief die Sendung, war so eine Medizinsendung. Und da gab es einen Beitrag über die Vasektomie. Und ich hatte davor noch nie davon gehört, von dieser Vasektomie. Was soll das überhaupt sein? Wozu braucht man das? Und dann habe ich dann die Bilder gesehen dazu und habe gedacht, warum, was, da wird der Samenleiter durchgeschnitten vom Mann, damit er nicht mehr erzeugen kann, warum baut man denn da kein Ventil ein? Und so einfach ist diese Idee entstanden.
Okay, und dann bist du in deine Werkstatt reingegangen und hast getüftelt? Oder wie kann ich mir den weiteren Prozess vorstellen?
Nein, das ist ein Medizinprodukt, da braucht man gar nicht anfangen, das zu basteln. Das geht ja gar nicht. Also man muss es schon richtig planen und dann von Firmen herstellen lassen, die es wirklich können.
Und du musstest ja aber erstmal ein Grundkonzept haben, ne? Also der Schalter funktioniert ja so, und korrigiere mich, wenn ich falsch bin, du baust dir den in den Samenleiter ein, der wird eingesetzt und der Samenleiter wird einmal durchtrennt und dann wird eine Seite vom Samenleiter auf die eine Seite gesetzt und dann die andere Seite auf die andere und dann kann man diesen Schalter kippen und wenn man ihn gekippt hat auf Zeugung quasi, auf On, dann fließt der Samen ganz normal durch und wenn man gekippt hat auf Off, dann geht der Samen in den Hodensack und wird da absorbiert quasi. Ist das korrekt?
Ist korrekt. Hast du dich schon sehr gut informiert. Ist ja mal positiv.
Ja, hast du auch mal eine positive Sache zu vermerken. Ist doch gut, ne? Kannst du dein Urteil oder dein Vorurteil über uns nochmal überdenken und es sacken lassen. Aber gut, wir sind nicht da, um dich von uns zu überzeugen, sondern um deinen Schalter zu bearbeiten. Du hast dir den dann selber einbauen lassen, ne? War das schmerzhaft?
Nein, man kriegt ja eine Betäubung dazu. Das ist genau wie jede normale Operation auch. Oder?
Aber das muss ja danach verheilen, ne? Wenn ich überlege, dass so ein Stück, ist es Metall und Kunststoff, woraus besteht der Schalter?
Ich hatte zwei Modelle. Das erste Modell, das ich mir in 2009 implantieren lassen habe, das war noch kugelrund mit einem Art Drehschalter, so wie ein Kugelhahn nach dem Prinzip. Und das war noch voll aus dem Implantatstahl gewesen. Und das habe ich einfach implantieren lassen. Und das ist ja relativ leicht. Das hat ja nur 7 Gramm gewogen. Und das merkt man gar nicht. Also der Hodensack ist ja auch ein dichtes Gewebe. Es ist ja eigentlich immer so relativ angespannt im Prinzip, so fest oder so. Und da merkt man auch nichts. Auch wenn der Hodensack mal warm und weich wird und ausgedehnt, man merkt es nicht. Denn das Ventil ist ja in dem Samenstrang eingebettet. Du weißt, das ist so ein, also der Samenleiter, dann gehen die Nervenversorgung geht da durch noch und das ist alles so in einer Hülle eingepackt. Das nennt sich der Samenstrang.
Ja. Okay. Und du hattest erst so einen Drehschalter und jetzt hast du aber einen Kippschalter und du hast das neue Teil einbauen lassen.
Genau. Seit 2012 habe ich das neue Teil, weil das alte Teil hatte, nachdem ich das implantiert lassen habe, im geöffneten Zustand, habe ich erstmal geschaut, ja, habe ich Spermien? Ja, ich hatte weiterhin Spermien. Und das Schließen hat nicht ganz funktioniert, weil der Sicherungsmechanismus fürs Umschalten war nicht optimal gewesen. Das habe ich aber erst in der Praxis gesehen. Also es ließ sich von außen, es hat sich in der Praxis nicht von außen umschalten lassen. Und dann haben wir das nochmal eine kleine Operation gemacht, also nochmal eine kleine Betäubung, örtliche Betäubung, wie eine Vasektomie, und haben dann mit der Pinzette einen kleinen Schnitt in die Haut gemacht und mit der Pinzette diesen Drehmechanismus, diesen Schalter umgeschaltet. Und dann ist es genau so, wie geplant, hatte ich dann nach 3 Monaten hatte ich keine Spermien mehr, genau wie bei einer Vasektomie auch. Und das ist, damit habe ich bewiesen, dass das Ding funktioniert. Ja. Und dann habe ich mir später, so geht's aber nicht, weil eben der Schaltmechanismus geht ja eben nicht, ging so nicht. Jetzt habe ich den umgebaut auf diesen Kippschalterprinzip und das geht dann.
Okay, lass mich das mal verstehen, weil bei einer Vasektomie ist es ja so, dass entweder der Samenstrang durchrissen wird oder durchschnitten wird, ne? Und dann hat man so eine Periode von 6 bis 8 Wochen, wo man noch zeugungsfähig ist, komischerweise, weil noch irgendwie Spermien nachgedrückt werden. Und bei dem Schalter ist es so jetzt, das heißt, wenn man auf on kippt, bist du zeugungsfähig und wenn man auf off kippt, ist man dann tatsächlich mit dem nächsten Schuss steril oder nicht?
Nein, das geht eben nicht. Das ist eben genau wie bei einer Vasektomie. Durch den Samenleiter fließen ja wirklich nur die Spermien. Und wenn man jetzt da einen Schnitt macht, egal ob man jetzt die Vasektomie macht und durchtrennt oder das ein geschlossenes Ventil einbaut, dann kommen ja keine Spermien mehr vom Hoden nach oben. So. Und jetzt sind aber immer noch Spermien in dem oberen Stück Samenleiter, also ab der Vasektomie oder ab dem Ventil befinden sich noch Spermien und auch in der Bläschendrüse und der Prostata. Und wenn die meisten wissen gar nicht, dass es noch eine Bläschendrüse gibt und eine Prostata, denn diese beiden Drüsen sorgen für den Hauptanteil vom Ejakulat. Und deswegen kann auch ein Mann, der eine Vasektomie hat oder der auch ein Ventil hat, genauso ejakulieren wie vorher. Man merkt davon überhaupt nichts. Es fehlt nur ein ganz geringer Prozentsatz von dem, was vom Hoden kommt. Und das sind 5%, maximal 5%.
Ach krass, so wenig. Ich dachte,
ich wusste, dass
es wenig ist, aber so wenig wusste ich nicht.
Es ist ganz wenig, was da vom Hoden kommt. Und wenn man jetzt, ich habe sogar mir mal ausgerechnet, wie viele Spermien das überhaupt sind. Also ich habe jetzt mal ein Musterbeispiel, das rechne ich immer vor, dass ein Mann am Tag so eine durchschnittliche Menge ist. Das ist eine riesen Spannweite von 10 Millionen pro Ejakulat bis 600 Millionen Spermien. Jeder Mann ist unterschiedlich, jeder andere hat eine unterschiedliche Zeugungsfähigkeit oder Menge oder Volumen. Das ist total variabel. Aber so ein guter durchschnittlicher Wert, habe ich mal so angenommen, wäre, dass ein Mann pro Hoden ungefähr 20 Millionen Spermien erzeugt. Am Tag 20 Millionen Spermien. So, und wenn ich diese 20 Millionen Spermien mal nehme und die in eine Kugel presse, also vom Volumen, dann komme ich auf die kleine Kugel von einem Kugelschreiber. Jetzt kann das jeder mal gerne probieren. Vielleicht hat man so einen alten, vertrockneten Kugelschreiber rumliegen. Dann nimmt man sich eine Kneifzange oder irgendein Gerät und kneift diese Kugel mal raus. Die muss man wirklich mal gesehen haben, wie klein das ist. Und 20 Millionen Spermien, die sind so klein, die passen zusammengedrückt sozusagen dort in diese kleine Kugel rein. Und das ist das Eigentliche, was dann pro Tag, wenn man jetzt als junger Mann sexuell aktiv ist und jeden Tag ejakuliert sozusagen und jetzt hat man das geschlossene Samenleiterventil, jetzt kommen jeden Tag diese 20 Millionen, diese kleine Kugel, dieses Volumen kommt durch dieses Samenleiterventil und wird durch 3 Öffnungen sogar noch verteilt und gelangt dann so in den Hodensack, in den Innere des Hodensacks und dort werden die Spermien als Fremdkörper erkannt und über die sogenannte Phagozytose biologisch abgebaut. Das ist ein ganz normaler Vorgang, der alltäglich mit allen Körperzellen in unserem Körper stattfindet, mit allen Blutbestandteilen, mit Bakterien, die in den Körper kommen, mit alles, was der Körper baut, ist biologisch ab. Das ist ein ganz normaler Vorgang.
Okay, ich fasse nochmal zusammen. Auf On ist der Schalter und dann kommt auch die Samenflüssigkeit durch. Das heißt, man ist zeugungsfähig dann in dem Moment. Aber wenn man den auf Off stellt, muss man so 6 bis 8 Wochen warten, bis man dann wirklich steril ist, bis alles quasi rausgefeuert ist und man nicht mehr zeugungsfähig ist. Hast du den Test gemacht, auch mal on und off gestellt, und kann man das händisch machen oder muss man dafür sich immer unters Messer legen?
Nein, das Umschalten geht dann mit der Hand. Ja, man hat dann jetzt mit der neuen Version hat man noch einen Sicherungsstift, der verhindert, dass es aus Versehen irgendwie aufgehen kann.
Das wäre meine Frage, ja.
Also man kann es dann schon ertasten, es ist nicht einfach, es ist schon sehr schwierig, aber eben das Prinzip von dem Samenleiterventil ist ja, dass man das nicht ständig an- und aufmacht oder wie man möchte, sondern dass eigentlich, das implantiert man sich einmal im Leben, im geschlossenen Zustand, zum Beispiel mit 18 Jahren als junger Mann, und hat man einfach, wenn man dann die erste Mal, du sagst mal 6 bis 8 Wochen, das sind eigentlich, man sagt 3 Monate oder 30 Ejakulationen, sagt man ungefähr, das ist eigentlich der. Mhm.
So. 30 der Zeit. Das kann man also auch beschleunigen, den Prozess.
Kann man auch beschleunigen, genau. Wenn man möchte, kann man auch beschleunigen. Aber man sollte dann eben auch ab und zu mal dann, oder müsste, wenn man denkt, jetzt hat man genug, entweder kann man sich das selber untersuchen, wenn man ein kleines Mikroskop hat, mit 600-facher Vergrößerung, kann man das gerne selber untersuchen, oder man lässt es eben von Profis machen, und dann kann man bestätigen lassen, dass man steril ist.
Und eigentlich ist ja das System genial, dass es auch nicht sofort funktioniert, weil am Ende willst du ja eigentlich die ganze Zeit zeugungsunfähig sein und dich dann mal entscheiden für ein Kind, sehr bewusst, und dann legst du den Schalter wieder um.
Ja.
Das ist ja eigentlich ziemlich gut, dass es eine Zeitverzögerung gibt. Das ist ja eigentlich kein Hindernis. Weil wer schläft schon mit einer Frau und denkt sich in dem Moment, okay, jetzt möchte ich zeugungsfähig sein, klitsch. Sondern es ist ja eigentlich ein Entscheidungsprozess für ein Kind und für...
Oder gegen ein Kind.
Oder gegen ein Kind. Und eigentlich lautet die Entscheidung ja in 99% der Fälle, wenn man mit einer Frau schläft, ich möchte in dem Moment nicht sie schwängern. Mhm. Und wenn ich jetzt den Schalter umlege, wie lange dauert es dann, bis ich wieder zeugungsfähig bin?
Das ist dann sofort. Sofort.
Ach, krass.
Das ist sofort. Okay.
Und hast du schon mal den Switch gemacht zu zeugungsfähig wieder und hast auch überprüfen lassen, ob Samen rauskommen, die funktionieren?
Das konnte ich bis jetzt noch nicht nachweisen bei mir.
Ah, okay. Also weil es nicht geht oder weil du den Test nicht gemacht hast?
Das ist eine Sache, die schwer zu beschreiben. Und zwar ist bei meiner letzten Operation, wo ich das neue Ventil hatte, war nicht ganz optimal gewesen, so dass die Anbindemethode war noch nicht optimal gewesen. Und deswegen ist bei mir jetzt meine Samenleiter sind sozusagen geschändet worden dadurch. Aber ich hatte bei meinem ersten Samenleiterventil hat es funktioniert. Und da wollte ich eben habe ich dieses geschlossen und dann habe ich gedacht, oh, jetzt baue ich gleich das neue ein. Und das war mein Fehler gewesen. Ich hätte es nochmal das andere öffnen sollen, aber ich wollte eben das anders testen. Ich wollte nicht nochmal so machen. Durch diese Kombination, die ich hatte, kann ich das leider nicht nachweisen. Aber ich könnte das jetzt herbeibringen. Also bei mir ist so, dass meine Anschlussstücken, diese kleinen, ich habe ja kleine Röhrchen, die in den Samenleiter reingesteckt worden sind, die waren
also Implantate.
Die von den Implantat. Bei dem ersten Metallventil waren es zu klein. Ich hatte Spermien, aber viel zu wenig. Jetzt habe ich hochgerechnet, wie viel ich haben müsste, und habe das viel zu groß gewählt. Und dabei habe ich dann im Samenleiter gibt es innen drin eine kleine Schleimhaut. Und die Anschlüsse, die ich dann bei der Operation nur vor Ort hatte, die waren viel zu groß gewesen. Und ich habe ich kann das belegen mit dem Video. Es wurde ja ein Video gemacht während dieses Ding. Und durch diese viel zu großen Anschlüsse habe ich diese Schleimhaut nach innen gedrückt. Und auch wahrscheinlich auch den Samenleiter von innen verletzt, weil es eben viel zu groß war. Ich hatte keine variablen Größen und dadurch bin ich jetzt steril, obwohl das Ventil offen ist. So ist der aktuelle Stand zurzeit.
Das ist ja nicht die beste Werbung fürs eigene Produkt, aber es gibt ja viele, die sich das mal einbauen lassen würden und das ausprobieren lassen würden. Also nur mal für mich, um das medizinisch zu verstehen. Klar, könntest du nicht jetzt ein bisschen die Schleimhaut und dein Samenleiter ist von innen anscheinend verletzt oder auch ein bisschen vernarbt, sodass die Samen nicht mehr durchgleiten können, könntest du nicht ein bisschen weiter abschneiden und dieses Ventil nochmal reinsetzen? Oder wäre der Samenleiter dann zu kurz und du könntest ihn nicht mehr verbinden?
Genau, das ist bei mir das Problem. Bei der ersten Operation wurden die Ventile bei mir ein bisschen zu hoch eingebaut. Und durch die zweite Operation wurde es nochmal gekürzt. Und wenn ich das nochmal machen würde, dann würde ich da gar nicht mehr rankommen, weil die Ventile zu hoch kommen. Meine Selbstversuche waren eben Versuche gewesen. Das ist genauso wie die ersten Leute, die mit dem Flugzeug geflogen sind, sozusagen, man macht Sachen, wo man hinterher feststellt, das waren Fehler gewesen. So haben wir eben das. Der Arzt hat 4 Fehler gemacht bei der Operation. Und das ist die Auswirkung von der von der Sache, die wir jetzt haben. So. Und jetzt, okay. Ich habe aber aus diesen Fehlern, das ist das Gute aus Fehlern, man kann daraus lernen und kann dann sehen, wie man es besser macht. Und ganz die alle Innovationen, die ich gemacht habe, die beruhen auf meinen Erfahrungen. Und jetzt müsste es eigentlich optimal sein. Ich habe jetzt alle Fehler beseitigt. Und dann müsste es funktionieren.
Ist ja gut, dass du dich selbst quasi für die Wissenschaft und für deine eigene Erfindung geopfert hast oder zur Verfügung gestellt hast. Finde ich ganz gut, wenn man das bei sich selber macht und nicht bei anderen. Ist das jetzt so, dass du Kinder haben wolltest und keine Kinder mehr kriegen kannst? Oder war das hat das keinen Eingriff in dein privates Leben gehabt?
Nee, ich wollte noch nie Kinder haben. Und deswegen hat das überhaupt keine, war es für mich überhaupt kein Eingriff in dem Sinne. Nur, also von vornherein wollte ich eben keine Kinder haben und ist egal. Für mich ist egal, ob ich steril bin oder zeugungsfähig. Ich brauche mich nicht profilieren, dass ich irgendwelche Familie gründe, wollte ich nie. Also
gut, kein Problem. Bei uns ist ja so, einer ist freiwillig Vater geworden, der andere auch, aber ungeplant, das bin ich. Und ich bin ganz froh, dass ich zu der Zeit noch nicht den Schalter verbaut hatte, weil sonst wäre ich tatsächlich noch nicht Vater, ziemlich sicher. Mhm. Also Max meinte immer, bei mir müsste es so passieren, diese schönen Unfälle, die gibt es ja dann eigentlich nicht mehr mit dem Schalter. Allerdings haben wir einen weiteren Kandidaten in der Familie, der eigentlich zu einer Vasektomie müsste und ich gerade mit ihm darüber spreche, nämlich meinen Vater, der hat jetzt schon 4 Kinder und hat jetzt gerade so neue Freundinnen. Und
mehrere?
Ja, zwei an der Zahl und anscheinend schläft er noch mit einer anderen Frau, ich weiß es nicht. Oh Mann, und ich habe ihm gesagt, das Wichtigste ist natürlich Tests zu machen, ganz klar, und mach eine Vasektomie, weil er hat zu mir ganz deutlich gesagt, er möchte keine Kinder mehr haben und ich habe ihm gesagt, bau dir doch diesen Schalter ein. Könnte man das jetzt machen? Also könnte mein Vater jetzt zu dir kommen und sagen, ich unterschreibe einen Haftungsausschluss, egal ob das Teil jetzt funktioniert oder nicht, wenn ich steril werde, dann werde ich steril. Das Risiko scheint ja noch ein ganz bisschen zu bestehen. Also du sagst, du hast es ausgeschlossen, aber es gibt ja immer Restrisiken bei einer OP. Ich glaube nicht, dass es so groß ist, aber man weiß es nicht und kann sich diesen Schalter verbauen. Könnten wir dieses Experiment durchführen?
Du meinst, dein Vater hat jetzt schon eine Sterilisation oder wie?
Nee, hat er noch nicht. Der ist noch schießt er scharf.
Aber wenn er schon genug Kinder in der Welt gesetzt hat, warum will er das denn noch haben? Macht ja keinen Sinn, oder?
Ich glaube, es ist das Gefühl für ihn. Wenn er wollte, könnte er noch. Und da ist so ein Schalter vielleicht besser als eine komplette Vasektomie.
Ja, man ist ja ein ganz normaler Mann. Denn also warum soll er das nicht können? Und selbst wenn er schon eine Sterilisation hätte, kann man das auch noch nachträglich einbauen, das Samenleiterventil. Es kommt natürlich darauf an, wo der Schnitt ausgeführt worden ist. Wenn er auch an einer ungünstigen Stelle ist, dann geht es schlecht. Nicht? Wenn es zum Beispiel der Samenleiter sehr kurz abgeschnitten worden ist, sehr dicht am Hoden, dann hat man kein Fleisch mehr, um das anzubauen oder drauf zu klipsen. Und war umgekehrt genauso, wenn es dann ganz weit unten verschwindet, in der passenden Bauchdecke schon, dann geht es auch nicht, oder?
Ja, okay. Also, aber es würde theoretisch gehen. Was hält uns von der Praxis, von der Marktreife bisher ab bei deinem Produkt? Also, wenn ich mir das anhöre, ne, da gäbe es für mich verschiedene Interessensgruppen. Es gibt natürlich Interessensgruppen, die haben Interesse an hormonellen Verhütungsmethoden. Das ist ein ständiger Geldfluss, der reinkommt. Dann gibt es Interessensgruppen, die sagen, hey, so ein Schalter wäre doch super, lass uns den zur Marktreife bringen. Ist ein medizinisches Produkt, braucht bestimmte Abnahmeprozesse, braucht wahrscheinlich auch bestimmte Prüfungen, bevor das in Deutschland auf den Markt kommen kann. Was hindert dich eigentlich daran, mit diesem Ding groß durchzustarten? Und warum telefonieren wir nicht mit dir aus einer Villa, sondern aus deinem Haus?
Ja, es ist einfach so, dass uns für die klinische Studie, die das Gerät benötigt, um die Zulassung zu bekommen, da fehlt uns einfach das Geld. Wir brauchen ungefähr mindestens 1 Million. Haben wir so grob über den Daumen geschätzt. Und leider finden wir keinen, der uns diese Summe zur Verfügung stellt. Und wir haben auch schon bei Pharmafirmen angefragt und große Medizintechnikfirmen, die weltberühmt sind und haben bis jetzt immer einen Korb bekommen, ja.
Was war die Begründung von denen?
Ja, kein Interesse oder das gehört nicht in ihr Portfolio. So wird das immer dann ausgelegt. Ja.
1 Million. Also Million. Stell mir, das ist ja jetzt, klingt jetzt zwar viel, aber so viele Männer oder auch Frauen, glaube ich, wie sich dafür interessieren, klingt nicht unmöglich, das zusammenzubekommen. Habt ihr schon mal über Crowdfunding nachgedacht?
Haben wir auch schon. Wir hatten sogar schon eine Crowdfunding-Aktion über Indiegogo. Viele sagen auch Kickstarter, bei Kickstarter darf man keine Medizinprodukte anbieten. Wir hatten bei Indiegogo hatten wir eine Kampagne gehabt. Das lief 6 Wochen. Das war schon in 2015, Oktober 2015, 6 Wochen. Da haben wir 25 Euro zusammenbekommen.
Scheiße, sorry, dass wir lachen.
Sorry. Ich dachte 25.000 kommt
noch. Nein, 25 Euro. Ne?
Alter Schwede, warum versperren sie alle? Okay. Könntest du dir vorstellen, Clemens, dass mein Vater das tatsächlich verbaut kriegt, wenn er einen Haftungsausschluss unterschreibt? Also dass kein irgendwie... Und wo könnte man das machen? Könnte man das bei dir in der Schweiz machen? Also müsste er...
Aktuell geht es noch nicht, weil es gibt diese Ventile nicht. Und wenn er jetzt alleine das haben wollte, ja, nur für sich, ja. Ich würde jetzt, also das Ventil ist komplett fertig entwickelt, die technische Zeichnung, und ich hatte im Stand Frühjahr 2016 hatten wir alle Herstellungsprozesse durchgehabt. Also alle Leute, die da beteiligt sind, alle Anbieter haben ihre Angebote angegeben. Ich hätte bloß Zuschlag geben müssen und dann wären die Ventile hergestellt worden. Komplett mit Verpackung, alles nach allen Regeln der Kunst, also nach allen Regeln der Medizin für Medizinprodukte.
So. Ja.
Und das ist, wir haben also die Hersteller. Wir könnten sofort herstellen, wenn wir das Geld hätten. Und wenn jetzt dein Vater diese Ventile haben möchte, nur dass wir herstellen, nur für ihn allein, dann würde es ungefähr 100.000 kosten.
Ich frag ihn mal. 100.000?
Hat er 100.000 auf der Kante, kein Problem. Dann soll er herkommen, dann...
Also, verbaust du ihm das persönlich? Ich glaube nicht, dass er 100.000 auf der Kante hat, aber vielleicht kann er sich zusammenborgen. Wäre ein ganz interessantes Experiment. Also wenn er mit 100.000 zu dir kommt, dann könnte er es machen.
Dann könnte man das bestimmt machen, ja. Das Problem ist dann noch, einen Arzt zu finden, der das dann macht, weil die Ärzte stellen sich auch sehr quer dagegen. Die finden das sehr fragwürdig. Ja, das ist leider so.
Warum hast du so viel Gegenwind? Also du bist ja jetzt nicht jemand, der ein charismatischer Verkäufer ist. Das muss man jetzt einfach mal so sagen. Ne?
So wie du schon knallhart gesagt hast. Das ist so eine Scheiße.
So ein Tüftler, nehmt das hier, das ist geil, oder nehmt es halt nicht. Und wenn, dann ist es mir auch egal. Aber ich frage mich, warum du so viel Gegenwind hast. Also woher, was ist deine Vermutung?
Ich würde nicht sagen, dass ich Gegenwind habe. Ich habe bloß keinen Rückenwind. Das ist alles, ja. Okay. Ich bin in der Flaute. Alle Medien, die finden, sagen, ja, das ist gut, das wäre klasse. Und ich habe ja auch viele Männer, die mir hier schreiben, tagtäglich, wo ich Mails beantworten muss. Und die haben ja auch so einen riesen Zuspruch. Wir haben schon über 6.000 Probanden, oder glaube ich jetzt 6.400 Probanden weltweit, die sich darum bewerben. Die möchten gerne Proband für diese klinische Studie sein. Ja, aber...
Ganz ehrlich, 6.000 mal 100, da hast du schon 600.000. Und dann nochmal ein bisschen Medien dazu, fehlen noch 400. Ich sehe das nicht so als Problem, aber darüber müssten wir nochmal reden. Vielleicht fällt mir da was ein. Clemens, ich finde tatsächlich, was ich bisher jetzt über dieses Gespräch von deiner Erfindung erfahren habe, ich finde es sehr, sehr cool, weil damit gibt man dem Mann mehr Selbstverantwortung und ich glaube, man erleichtert auch viele Beziehungen und nimmt das Thema Verhütung auch so ein bisschen raus, weil wenn du mit einer Frau lange zusammen bist und du dich entscheidest, ohne Kondom mit ihr zu schlafen, dann liegt die Verhütung eigentlich zu 99,5% bei der Frau. Es ist immer so, ja, und da irgendwie eine Veränderung zu schaffen und vor allem auch eine Veränderung, die recht leicht ist.
Ganz genau.
Also,
ganz genau.
Ich fand auch so in den Aspekt, du hattest gesagt, irgendwie mal mit 19 oder so. Also jetzt will ich nicht dazu plädieren, dass man Männer ab 19 sterilisieren sollte, aber...
Du sterilisierst sie ja nicht, genau. Das ist ja der Unterschied.
Das ist ja das, was sofort in den Kopf kommt, aber durch so einen
14 ist das Einbaualter.
Mit so einem Schalter öffnen sich nochmal ganz neue Möglichkeiten, wenn ich zurückdenke an meine 19, 20 Jahre, also wo ich so alt war, wenn das sich etabliert hätte zu der Zeit und ich wüsste, hey, es gibt die Möglichkeit, hier ganz mal schnell für die nächsten 5 Jahre lang steril zu sein und dann wieder umzuswitchen, dann hätte ich da nicht mit der Wimper gezuckt. Das hätte ich sofort gemacht, wenn das...
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen, der Proof of Concept fehlt noch,
genau.
Clemens. Also wenn du jetzt diese 6.000 Leute hast, die sich das freiwillig einbauen lassen würden, die sagen, die unterschreiben Haftungsausschluss. Ich glaube, der erste Schritt und der bessere Schritt wäre zu sagen, man baut das erstmal bei Leuten ein, die eh sich sterilisieren lassen wollen, also beziehungsweise eine Vasektomie vornehmen, weil dann wäre es gar nicht schlimm. Ich meine, wie viele Leute brauchen wir für eine gute Stichprobe, falls das nicht funktioniert? 200, 300 Leute?
Genau, also ist ja so, dass die für diese klinische Studie braucht man hat die Ethikkommission hat ja zugestimmt und wir haben die Zulassung für 23 Probanden. Also von den 6.000, die sich beworben haben, würden für die erste klinische Studie nur 23 genehmigt werden. So ist es jetzt aktuell, also der Stand von 2016.
23 so. Und da gute Aussagekräfte über ein Produkt.
Und das würde dann... Wenn das bei allen 23 funktioniert und ich gehe da voll von aus, mit meinem neuen Ventil, dieses Model 4, was ich jetzt entwickelt habe, mit einer wunderbar praktischen Lösung fürs Implantieren. Man braucht es nicht mehr so umständlich annähen. Man hat verschiedene Dimensionen für alle verschiedenen Samenleiter, die man vorfinden kann. Kann man variabel aufklipsen, passt immer sozusagen, was bei mir eben nicht war und was bei eben der so schädlich war sozusagen. Ja, das würde optimal funktionieren. Bin ich hundertprozentig überzeugt.
Also für mich klingt das gut. Ich rede jetzt mal mit meinem Vater. Ja, warum nicht?
Ja, ich finde es gut.
Wir könnten ihn dabei begleiten. Ja. Warum nicht? Okay, und, Clemens.
Genau, und die Klinik und diese Ethikkommission hat auch eine Bedingung gestellt, dass es nur, also die Probanden dürfen nur Männer sein, die mindestens 30 Jahre alt sind und mindestens 2 Kinder haben, also einen erfüllten Kinderwunsch haben. Damit eben, genau wie du gesagt hast, wenn da was schief geht und die Ventile müssten wieder rausgenommen werden, die können ja auch wieder rausgenommen werden, kein Problem, dass sie dann hätten sie eine Vasektomie und damit müssten sie sich einverstanden erklären. Das ist die Bedingung auch für diese Probanden.
Aber das heißt also auch, wie bei einer Vasektomie, die sich ja auch rückgängig machen lässt, lässt sich dieser Schalter auch nochmal rückgängig machen. Also ich meine, klar, es lässt sich ja durch dieses Schalterprinzip eh wieder anschalten, sodass man fruchtbar ist, aber theoretisch könnte man den auch wieder rausnehmen, die Samenstränge wieder zusammenführen und dann, oder das wäre das nicht
einfach gehen, weil, also auch bei einer Vasektomie, wenn du die durchgeführt hast, ist es so, dass die Samenleiter nicht in 100% der Fälle so zusammenwachsen.
Genau, nicht hundertprozentig, ne? Aber ja, in der Theorie.
Genau, und das hast du mit dem Samenleiter, hast du das, mit dem Samenleiterventil hast du das Problem nicht, weil wir haben ja, also weiß nicht, ob wie weit ihr da im Stoff steht, aber es ist ja so, wenn jetzt ein Mann zum Beispiel viele Jahre eine Vasektomie hat, dann gibt es in dem Ende, was da abgebunden worden ist, was vom Hoden kommt, da gibt es immer einen sogenannten einen Samenstau. Also der Samenleiter wird dehnt sich auf Kosten der Wandstärke, wird das der innere Volumen, das Loch, da wird immer dicker und größer und da, weil ja die Spermien weiter gepumpt werden. Der Samenleiter selbst ist ja ein muskulöser Schlauch und der erzeugt mit seiner Peristaltik diesen Sog nach oben. Also die eigentliche Pumpe ist der Samenleiter. Und wenn man jetzt eine Vasektomie hat, hat hier ist halt wieder genauso Ejakulation wie vorher, wird ja trotz auch dieses Stück Samenleiter in Gang gesetzt und die Spermien, die jeden Tag produziert werden in diesen Samenleiter geschoben. Der ist aber verschlossen, also quillt er an. Und manchmal geht es so weit, dass dann sogar die Kanälchen vom Nebenhoden auch anquellen und die platzen dann. Das ist dann eine schwere Auswirkung für den Nebenhoden. Die meisten wissen gar nicht, da muss ich vielleicht ein bisschen ausholen, was ein Nebenhoden ist. Also der Mann kann ja in seinem Hodensack kann man zwei Eier ertasten oder so. Mhm. Und jetzt denkt man, was ist denn der Nebenhoden? Ist der eine der Hoden und der andere ist der Nebenhoden? Nein, der Nebenhoden ist wie ein Rucksack, der dem eigentlichen Hoden aufliegt. Man ertastet also nur ein Stück. Es ist praktisch wie ein Ei mit einem Rucksack sozusagen. Wenn man genau kann man auch ertasten. Und am unteren Ende von dem Hoden oder vom Nebenhoden, da kommt eben der Samenleiter, geht der Samenleiter ab.
Also, ja, Max kennt sich da bestens aus, weil der hat nur noch einen Hoden. Also
gut, ja. Kann man nur.
Ich bin schon fast steril. Also es dauert nicht mehr, braucht nicht mehr viel. Ja,
er hat aber schon 2 Kinder.
Und bei mir würde die Operation nur halb so viel kosten.
Ja, genau. Stimmt. Genau, das ist auch praktisch.
Clemens, das war ein sehr, sehr guter Einblick in die Technik, die du erfunden hast. Ich finde es super, dass es so Menschen wie dich gibt, Tüftler, die einfach sagen, ich nehme das in die Hand, ich erfinde das, baue es bei mir ein und probiere es aus. Und ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Projekt. Und ohne Witz, ich rede mit meinem Vater und wenn es dazu kommt, dass er sagt, er nimmt das Geld in die Hand, kratzt es zusammen, dann möchte ich aber auch, dass wir zu dir in die Schweiz kommen können und das dokumentieren, wie er das verbaut.
Ja, werden wir sehen, ja.
Du glaubst noch nicht so dran, ne?
Das ist gut.
Du glaubst noch nicht so dran, aber ich bin da gar nicht, ich bin da recht optimistisch. Clemens, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Ja, bitte, gern.
Puh, Max. Weißt du, was das Problem an der ganzen Sache ist?
Weiß ich.
Verdammt, ey, so ist das mit guten Erfindungen, ne? Die verkaufen sich doch über die Leute, die dahinter stehen. Und ich glaube, er ist ein smarter und ehrlicher Typ, aber es bräuchte eine kleine Anpassung seines Verhaltens und seiner Außenwirkung, um dieses Ding groß rauszubringen. Und schade ist es darum, weil es würde tatsächlich, oder es hätte das Potenzial, die Welt der Verhütung zu revolutionieren.
Wie viele Produkte wohl daran scheitern, dass die Personen dahinter nicht in der Lage sind, sie so zu promoten, dass es auch Interesse entsteht?
Viele, aber man hört nie was davon. Wie man auch immer nicht merkt, wie schlecht das Schauspiel eigentlich bezahlt ist, weil man ja immer nur die großen Schauspieler sieht und denkt so, boah, denen geht's ja ganz gut. Ich werde als Schauspieler schon ganz gut abgrasen. Aber man hört ja immer nicht von denen, die so in 6. und 7. Reihe stehen. Also es ist wie mit allen Produkten. Tesla. Elon Musk, der dahinter steckt. Ne? Ja. Tesla wäre nicht so groß geworden, wenn die nicht so einen Elon Musk dahinter hätten. Apple, Steve Jobs. Ich meine, jetzt läuft das Schiffchen schon weiter, aber auch Apple wäre ziemlich sicher nicht so groß geworden, wenn nicht ein Steve Jobs dahinter gestanden hätte, mit seinem Gesicht. Es braucht immer eine Speerspitze, einen charismatischen Menschen, der dieses Produkt verkauft und der auch dahinter steht. Und es ist.
Ja, hinter stehen tut er.
Das tut er auf jeden Fall. Aber er meinte auch, er ist sehr ehrlich und das ist auch gut. Aber wenn du so bestimmte Sachen erzählst über das Produkt, so über den Fail-Charakter von dem Produkt, ist es so ein bisschen so, als ob du bei deinem ersten Date all deine Peinlichkeiten erzählst, die so im Laufe deines Lebens passiert sind. Also im ersten Step kann man ja doch erstmal sagen, es funktioniert ganz gut, bei mir gab es das und das und fertig.
Bei mir funktioniert es einwandfrei.
Bei mir funktioniert es einwandfrei. Aber gut, jeder wie er möchte, ne?
Schade, schade auf jeden Fall.
Aber ich fand es trotzdem gut, dass er mit uns geredet hat, obwohl er es eigentlich nicht wollte.
Und vielleicht schaffen wir es ja trotzdem, diesem Thema und vielleicht auch diesem Schalter mehr Aufmerksamkeit zu geben, sodass vielleicht doch irgendwann das Ganze von ganz alleine ins Rollen kommt.
Und wie geil wäre das, wenn mein Vater das macht, ne? Das wäre schon gut, oder?
Ich würde am besten gar nicht nur um deinen Vater, sondern wenn wirklich für Männer... Du? Ja, ich auch, aber generell, wenn für Männer eine Option besteht, wo sie sich einfach nicht mehr rausreden können, wo sie sagen können, hey, das ist etabliert, das gibt's, das ist kein großer Eingriff.
Wie Hände waschen einfach.
Eigentlich wie Hände waschen und ich als Frau muss nicht irgendwelche Tabletten schlucken, beziehungsweise muss mich nicht um die Verhütung kümmern, was ja eh nicht die Aufgabe der Frau ist alleinig, sondern es muss immer beiden zugeschrieben sein. Und warum kann nicht auch mal der Mann für ein paar Jahre oder ein paar Jahrzehnte alleine dafür verantwortlich sein, wie es lange Zeit der Frau zugeschrieben wurde.
Ja, es ist eigentlich an der Zeit, dass wir jetzt die Verantwortung übernehmen.
Ja, genau.
Wir als Männer.
Wir sollten den Schalter umlegen.
Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.